Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Und ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich. Und mir gegenüber sitzt heute Stefan Jütte, der Kopf hinter dem RefLab und damit auch hinter den letztendlich den ganzen Podcasts und wahrscheinlich damit einer in der Schweiz der Podcasts erfahrenen Menschen der letzten Jahre, oder?
Ja, also ich war da wirklich beim Anfang mit dabei und wir hatten keine Ahnung, wie das geht und haben uns das dann alles selbst beigebracht.
Ziemlich erfolgreich beigebracht. Ja. Aber du machst ja jetzt was ganz anderes. Und ich habe mir überlegt, ob ich dich fragen darf, dich selber vorzustellen. Du hast gelacht, als ich dich gefragt habe, ja, ob du quasi der heimliche Redenschreiber von Rita Famos bist oder ihre linke Hand, die weiß, was die rechte Hand tut, oder sozusagen auch da der Kopf hinter dem Ganzen. Rita Famos, vielleicht musst du auch ganz kurz sagen, wer sie ist.
Ja.
Sie ist die, kann man schon sagen, mächtigste.
Ja, also die Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz. Wie viel Macht sich damit verbindet, müssen
wir
dann vielleicht im Gespräch
kommen,
noch klären. Aber jetzt mal so Spaß beiseite. Rita Famos ist ja glücklicherweise eine erfahrene Sprecherin, zum Beispiel vom Wort zum Sonntag und so. Die hat jetzt nicht einen Riesenbedarf, dass man ihr Texte schreibt und ihr erklärt, wie man auftreten muss. Das macht sie ziemlich selber. Ich bin vor allem zuständig für die Kommunikation bei der EKS. Das ist jetzt übrigens erst seit dem 1. März. Also in diesem Jahr hat das angefangen und sonst leite ich das KT, das Kompetenzzentrum für Theologie und Ethik, und da helfen wir dem Rat mit Stellungnahmen, mit irgendwelchen Studien, die wir dann schreiben zu Themen, die im Moment für Kirche und Gesellschaft relevant sind.
Aber es ist ja zumindest nicht ganz abwegig, dass du damit schon ziemlich nah am Zentrum der, und ich sage es jetzt doch nochmal, der Macht innerhalb der reformierten Kirche sitzt.
Ja, also ich kann auch ganz unverkrampft damit umgehen, weil wir ja in der reformierten Kirche eigentlich ganz umgedreht sind zu dem, was man sich sonst unter Macht vorstellt. Also das Mächtigste bei uns ist immer die Kirchgemeinde. Die Kirchgemeinde kann
Meinst du das jetzt ernst?
Das also meine ich tatsächlich
ernst. Ist
das
jetzt ein Ideal, was du mir oder uns erzählst, oder würdest du sagen, es ist de facto so?
Ich glaube schon, dass es für die ganz, ganz große Mehrheit der Kantonalkirchen in der Schweiz, sie sind ja alle auch in Kantonen aufgeteilt, dann gibt es noch die RefBU, da gehört noch Jura und Solothurn dazu. Aber insgesamt ist die Gemeindeautonomie und das, was eine Gemeinde selbst entscheiden darf, wirklich ganz, ganz hoch gesetzt. Und das hängt mit einem bestimmten Subsidiaritätsverständnis zusammen, dass man eigentlich sagt, was Gemeinden selbst erledigen können, das dürfen die auch selbst erledigen und auch selbst entscheiden. Also die verwalten ihre Finanzen selbst, die stellen die Leute an etc. Und nur wenn sie wollen, dann können die etwas an die nächste Instanz delegieren. Das ist dann zum Teil der Bezirk, meistens die Kantonalkirche. Und für die Kantonalkirche gilt dann wiederum dasselbe, die delegiert das, was sie nicht selbst tun will, also zum Beispiel die nationale Präsenz, die ökumenische Vernetzung, die weltweite etc. Das delegiert sie dann an die EKS, also die evangelisch-reformierte Kirche Schweiz.
Und da sitzt dann Rita Famos aber an der
Spitze. Und es ist jetzt die Frage, ist das das Machtzentrum oder ist das der Rest, der übrig bleibt?
Okay, aber wenn du jetzt sagst, quasi bei Die Macht liegt beim Volk, gleichzeitig, also du hast ja jetzt auf interne Sachen angesprochen, also die Gemeinden organisieren sich selbst. Gleichzeitig bist du vermutlich oder ich auf jeden Fall ja immer wieder mit dieser Beobachtung konfrontiert, dass die Kirchen massiv an Einfluss und Macht verloren haben, im öffentlichen Leben auf jeden Fall mal, aber auch im Leben der vieler, vieler einzelner Menschen. Würdest du sagen, oder wo würdest du denn sagen, hat reformierte Kirche heute noch Macht? Und Macht jetzt mal wirklich nicht nur negativ gesehen, sondern erstmal neutral.
Wo kann sie was verändern? Wo kann sie was bewirken?
Ja.
Also erstens bin ich nicht ganz sicher, wie viel Einfluss die Kirche wirklich verloren hat und wie viel Projektion in eine gute alte Zeit ist. gerade wenn es um die reformierte Kirche geht.
Aber das siehst du behauptest, dass sie früher auch nicht so viel Einfluss hatte.
Genau, das würde ich wirklich sagen, weil ich schon glaube, dass eigentlich die Bewegung seit der Reformation, das, was mit Kirche passiert ist, sich wirklich auch als eine Art mitgestaltete Säkularisierungsgeschichte lesen lässt, wo ich jetzt gerade aus protestantischer Perspektive sagen würde, naja, das, was man klassischerweise unter Macht versteht, wurde da eigentlich ziemlich zerstreut und verteilt. Also bei uns sind ja eben gerade nicht die Kirchenratspräsidentinnen und Präsidenten oder die EKS-Präsidentin die Person, die jetzt selbst am meisten entscheiden kann, die das Budget quasi in der Hand hat, sondern das ist ja alles wahnsinnig föderalistisch organisiert. Und ich glaube, das muss man einfach wissen, wenn man so an die gute alte Zeit zurückdenkt, wo Kirche noch mächtig war, ist das vielleicht etwas, was für die protestantische Kirche mindestens institutionell so nicht zutrifft. Den anderen Punkt, den du ansprichst, also der Bedeutungsverlust für Personen, für Menschen, die sich an dieser Kirche und ihrer Theologie, an diesem Glauben orientieren wollen, den nehme ich sehr ernst. Da glaube ich, gibt es tatsächlich was. Einfach insgesamt, damit ich das noch sagen kann, mir kommt die reformierte Kirche manchmal ein bisschen so vor wie ein Riese, der eigentlich immer noch wahnsinnig große Pullis trägt und viel Nahrung zur Verfügung hat, aber sich so in der Selbstverzwergung suhlt. Und das kommt daher, dass sie eigentlich ihre Größe und ihre Bedeutung ständig daran messen, wie viele Mitglieder sie noch haben. Also diese Kirchenmitgliedschaft,
daran misst ja auch die Öffentlichkeit häufig ihre Relevanz. Ja, insofern, um das jetzt mal etwas, sie zu entlasten, diese arme Kirche, die sich da zur Zwergin macht, sagst du. Das ist ja etwas, womit sie immer wieder sich auch auseinandersetzen muss. Auch politisch gesehen. Also es wird in Frage gestellt von diversen Politikerinnen und Politikern, ob denn der Kirche noch dieser, ja, du sagst, sie hat noch nie Einfluss gehabt, aber also zumindest mal diese finanzielle Zuwendung, ob die Privilegien überhaupt noch gerechtfertigt sind, wenn sie so an Mitgliedern verliert.
Also das finde ich halt schon eine total seltsame Frage, weil wenn die Finanzen, die jetzt vom Staat zur Kirche fließen, wenn die jetzt an dem prozentualen Anteil der Kirchenmitglieder in der Bevölkerung gemessen werden würde, dann wäre das ja eigentlich total seltsam. Dann würde man ja sagen, okay, der Staat privilegiert diejenigen Kirchen oder Religionsgemeinschaften, die besonders viele Mitglieder haben. Das wäre jetzt für mich mindestens ein schwieriges Verständnis unter säkularen Bedingungen. Da würde ich eher erwarten, der Staat vergibt Leistungsaufträge an Kirchen, die Dinge erledigen können, die im Sinne des Allgemeinwohls sind und von denen er denkt, dass diese Gemeinschaften das besser tun, als der Staat das selbst organisieren könnte.
Oder wenn du das Modell hast, würde man ja erwarten, es gibt so einen freien Wettbewerb und sowas wird ausgeschrieben. Wird ja aber nicht.
Und da sind wir jetzt aber genau beim spannenden Teil von Kirche und wo hat sie Macht. Weil ich glaube tatsächlich, da liegt was drin. Ich muss es aber noch abgrenzen gegen eine Sache. Wir sind uns sehr gewöhnt, dass wenn man fragt, was ist eigentlich noch der Sinn von Kirchensteuer, was tut Kirche Gutes, dass wir ständig auf die Diakonie verweisen. Also wir erzählen eigentlich, was wir alles Gutes tun für alle Menschen, die uns brauchen, die Randständigen, die zu kurz gekommen sind. Und was bei den Leuten hängen bleibt, ist, ja, ich glaube, die machen gute Sachen und ich bin froh, brauche ich das nicht. Das ist eine Art Dankbarkeit, dass man diese Kirche nicht in Anspruch nehmen muss.
Also im Grunde genommen, man gesteht Kirche zu, dass sie sich zum Beispiel um Randständige kümmert, um Gefangene, um Seelsorge bei Leuten, die so erkrankt sind, dass sie noch Beistand brauchen. Ja. Aber man selber sieht sich irgendwie da überhaupt nicht mit verbunden.
Und hofft auch, dass man nicht in eine Lage kommt, wo man das unbedingt braucht, oder?
Ja.
Glaube ich, das ist ziemlich häufig so. Aber das, was die eigentliche Kraft und Stärke von Kirche ist, dass es ein schweizweites, enges Filialnetz ist von Gemeinden, wo Freiwillige eben nicht einfach irgendwelche Dienstleistungsaufträge erfüllen, weil das gerade wäre nicht kreativ, das wäre ersetzbar, sondern wo die selbst sich zusammensetzen und sagen, was wollen wir hier machen an diesem Ort? Was ist ein Angebot, wo wir dahinter stehen, was wir so wichtig finden, dass wir uns in der Freizeit dafür engagieren?
Ich finde es spannend, ich unterbreche dich gerade, weil Andi wird wahrscheinlich sich daran erinnern. Wir hatten vor ein paar Tagen einen Podcast Aufnahmegespräch mit Jacqueline Fehr,
also
mit der Regierungsrätin. Genau. Und die hat genau das auch genannt als Stärke von Kirche, also diese Netzwerke, die dann sehr schnell zu aktivieren sind, in einer Art und Weise, wie das der Staat nicht kann.
Ja.
Und das finde ich extrem einleuchtend, hat sich ja auch bestätigt in der Studie, die ich gerade mit Katja Rust und Raphael Waltert gemacht habe. Und natürlich auch, dass da Leute, ich nehme an, dem würdest du zustimmen, nochmal anders motiviert sind, als wenn das vom Staat noch so engagierte, bezahlte Kräfte sind.
Ich will das niemand anderem absprechen, dass die auch Gründe haben, sehr motiviert zu sein. Mir ist nur wichtig, dass man diesen Mechanismus richtig versteht und das auch transparent kommuniziert. Also die Stärke von Kirche liegt nicht darin, dass wir einfach ganz viele freiwillige und ehrenamtliche Menschen haben, die den Job erfüllen, den der Staat eigentlich erfüllen müsste. Also genau das sollten wir nicht tun als Protestanten. Das wäre ganz schlecht. Sondern die Stärke liegt darin, dass wir Menschen haben, die selbst organisiert das tun vor Ort, von dem sie denken, dass es nötig ist.
Also, und damit sind sie auch mehr motiviert.
Ja, das würde ich schon behaupten. Das glaube ich, oder? Und dieses Bild, dass quasi Kirche einfach auf diesen Pool von Freiwilligen zugreifen kann, und sagen kann, so Leute, jetzt mal alle Asylcafé, das würde niemals funktionieren. Und deswegen habe ich auch ein Problem, hier Sozialkapital quasi als Begriff zu verwenden, weil ich glaube, es ist eigentlich etwas, was aus sehr dichten, engen Beziehungen an sehr vielen Orten gleichzeitig im ganzen Land passiert. Und das hat bestimmt jetzt aus der Perspektive von Jacqueline Fehr einen hohen Wert, aber es ist nicht etwas, wo wir ein Preisschild dran machen können und sagen, so viel kostet das, lieber Staat.
Ja, mich hast du jetzt natürlich erwischt mit diesem Begriff Sozialkapital. Ich glaube, überhaupt diese Begrifflichkeit von kulturellem Kapital, sozialem Kapital oder Sozialkapital, das sind ja Fachtermini, die wir jetzt sozusagen in der Sozialwissenschaft, in der Religionswissenschaft oder in der Soziologie verwenden. Und die haben so einen kapitalistischen Anklang, gell? Ja. Als wäre das monetär irgendwie zu bemessen. Mhm. Letztendlich ist das ja aber gerade nicht unbedingt gemeint.
Ja, und ich glaube, also, darin liegt eine ganz große Stärke.
Denn das wäre dann das ökonomische Kapital.
Genau.
Da geht es um Geld.
Und da sage ich immer, oder? Alles, was wir ökonomisch übersetzen können, können wir gesellschaftlich auch ersetzen. Also es wird für jedes Angebot wird es eine Gegenofferte geben können. Und wenn wir jetzt quasi dieses Spiel spielen, dass wir sagen, naja, wenn wir jetzt nur noch 20% der Bevölkerung quasi repräsentieren durch die Kirche, dann kriegen wir nur noch so viel Geld vom Staat, müssen aber dafür die und die Leistungen bringen, dann machen wir eigentlich ein ökonomisches Spiel mit, worin wir gar nicht gut sind. Also das ist gerade nicht unsere Stärke, oder? Und unsere Stärke liegt wirklich darin, dass Menschen ein Umfeld finden, in dem sie Möglichkeiten und Beziehungen finden und aufbauen können, in denen sie selbst Probleme lösen. Und so erlebe ich das wirklich auch in der Kirchgemeinde, in der ich zu Hause bin. Also vieles davon, finde ich, berührt mich nicht wahnsinnig und habe ich auch keinen super Bezug dazu. Aber als viele Menschen aus der Ukraine zu uns kamen, haben die sich wirklich in Windeseile organisiert, haben Infoveranstaltungen gemacht für Leute, die Menschen aus der Ukraine aufgenommen haben, haben Cafés gemacht, wo sich Ukrainerinnen und Ukrainer mit Leuten aus dem Quartier treffen konnten, etc. Und das war alles so schnell und so unkompliziert, weil es einfach das war, was diese Leute wollten. Also das ist so ein wichtiges Beispiel für mich. Und dann ist ja immer die große Frage, wie viel politisches Gewicht hat die Kirche noch, oder? Und da glaube ich halt, mir ist diese Diskussion ein bisschen zu eindimensional. Also man kann sie ganz einfach beantworten, sie hat sehr wenig politisches Gewicht. Aha. Sie ist nicht referendumsfähig. Also in der Schweiz wäre ja das quasi das Kriterium. Ist sie referendumsfähig, ist sie nicht. Und auf der anderen Seite sieht man dann gerade bei solchen Aktionen wie der Konzernverantwortungsinitiative, dass kirchliche Organisationen sehr wohl als Bedrohung wahrgenommen werden von Gegnerinnen und Gegnern einer solchen Initiative, die sie sehr ernst nehmen darin. Und das, was sie zivilgesellschaftlich leistet.
Woran meinst du denn, bemisst sich diese, also jetzt fange ich auch schon mit dem Messen an, aber woran liegt denn diese Bedrohung, dass Kirche sozusagen Stimmungsmache machen kann im Hinblick auf eine bestimmte Abstimmung oder dass sie Politikerinnen beeinflusst? Oder Also was ist denn das Potenzial, quasi das Gefahrenpotenzial, das Kirche da so birgt?
Ich glaube, es gibt eine Kritik, die tatsächlich berechtigt ist, egal jetzt um welche Vorlage es geht. Und das ist so dieser Gestus moralischer Überlegenheit, mit dem Kirche dann manchmal auftritt und sagt quasi, ja, wir sind die Guten, wir wissen, wie es ist. Machen Kirchen übrigens eigentlich sehr selten, wenn man es empirisch untersuchen würde. Kommt viel seltener vor, als man denkt. Aber die Kritik, die nehme ich, die verstehe ich.
Aber das kann ja sein, dass es eher eine Projektionsfläche ist. Also so wie mir Leute immer wieder erzählen, ja kein Wunder, dass niemand in die Kirche geht, wenn so viel von Sünde geredet wird. Ja, also wann ich das letzte Mal konkret mitgekriegt habe in der katholischen oder in der reformierten Kirche, dass da von Sünden geredet wird, das ist eher ziemlich selten. Oder, aber es ist wie so eine Projektion. Ja. Man hat das Bild so im Kopf und ich stelle mir das ein bisschen da ähnlich vor.
Ja, ich glaube auch. Und trotzdem müssen wir da sorgfältig mit umgehen, weil es ist so, viele Probleme sind komplex. Und wenn wir die nicht verstehen, neigen wir dazu, moralisch zu werden, statt präziser hinzuschauen. Und das nehme ich ernst. Der andere Punkt, warum es wirklich Angst macht, ist, glaube ich, dass es etwas ist, was eben gar nicht so steuerbar ist. Also wir haben vorher über Macht gesprochen.
Weil sie nicht so hierarchisch organisiert ist?
Weil sie nicht so hierarchisch organisiert ist.
Aber dann dürften sie ja vor den Katholikinnen und Katholiken oder vor der katholischen Kirche keine Angst haben.
Ja, die haben ein duales System.
In also der Schweiz.
Ich glaube tatsächlich, dass das da anders ist. Also wenn wir uns anschauen.
Also duales System müssen wir vielleicht ganz.
Müssen wir vielleicht kurz erklären. Oder gibt die Bischofskonferenz auf der einen Seite. Das ist das, was wir weltweit als katholische Kirche kennen. Dieses Netz mit dem Zentrum Rom, das über die ganze Welt geht. Und dann gibt es aber in der Schweiz die römisch-katholische Kirche, also die
Körperschaft.
Es ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts und die ist genau analog verwaltet, würde ich jetzt sagen, wie das die reformierte Kirche auch ist.
Und du meinst wirklich, darin liegt eine gewisse Sprengkraft sozusagen, dass man nicht weiß, was da vom Bodensatz alles noch hochkommt.
Ja, weil das ist doch genau, also wir haben es ja bei der Konzernverantwortungsinitiative wirklich erlebt. Also da hat Michel Müller, der damalige Präsident hier in Zürich, hat gesagt, nein, wir werden da als Kirche nicht unsere Türme beflaggen, wir werden da die Aktion nicht mittragen, wir bieten einfach Gesprächsforen an. Die EKS hat übrigens genau dasselbe auch gesagt, die Berner haben dasselbe gesagt, das war den Kirchgemeinden völlig egal. Die haben sich einfach gesagt, naja, wir haben hier schon seit 40 Jahren diesen Claro-Laden, diese Gruppe ist super engagiert, die haben Freude, wenn wir das Ding jetzt an den Kirchenturm hängen. Das machen wir jetzt so, das haben wir entschieden. Mhm. Und das ist das Ding, was
also
du fast nicht steuern kannst.
Also plötzlich waren die Kirchen beflaggt.
Genau.
Und man hat sich dann aber vermutlich bei der Kirchenspitze beschwert, warum die so politisch ist.
Ja.
Obwohl die eigentlich selber sich total zurückgehalten haben.
Die wollten sich ja eigentlich zurückhalten, oder? Und die haben dann natürlich den Gemeinden wieder geschrieben, hey, nehmt das Zeug runter. Das haben wir, aber das hat die Gemeinden doch nicht interessiert. Und ich glaube, das wirklich Gefährliche, gefährlicher oder das Mächtige, was da drin liegt, ist, dass es eben genau nicht diesen einen Kopf oder diese 10 Schaltstellen gibt in der Schweiz, die jetzt steuern können, was passiert.
Sondern du verstehst und erlebst es tatsächlich eher als Netzwerk.
Ja. Total. Ja. Und die Netzwerke entstehen dann zum Teil auch spontan um ein Problem herum.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Ja, also jetzt dieses Kofi-Thema finde ich wirklich gut, weil es noch so aktuell ist und nachhalt. Also da hast du aus den Hilfswerken damals noch Brot für alle und dem Hex, hast du Gruppen, die engagiert sind, du hast Jugendgruppen, die engagiert sind mit diesem Thema, also quasi jetzt soziale Gerechtigkeit, welche Art von Wirtschaft wollen wir. Man hat auf einer ganz anderen Seite wiederum Gruppen, die sich engagieren, dass Care-Arbeit anders respektiert wird, wir anders über Ökonomie nachdenken. Ja. Es gibt den linkskatholischen Einschlag, der sich sehr gut an den Papst anschließen konnte, mit der Frage nach gerechtem Wirtschaften, was ist menschengerechtes Wirtschaften. Und wir haben diese ganze Bewegung von Kalle Basse und von diesen Claro-Läden, wo riesige Teams dahinter sind, die das seit Jahren machen. Und wusch, kommt das zusammen und es passiert
was. Weiß ich von meinem eigenen Claro-Laden um die Ecke, die schon auch immer mehr Schwierigkeiten haben, Leute zu rekrutieren. Gell?
Ja.
Aber du, ich hab zwei Sachen unbedingt noch, bevor uns die Zeit wegrennt. Das eine ist, du hast das vorhin so pointiert gesagt, ein Problem ist, dass alle froh sind, wenn sie quasi nichts mit Kirche zu tun haben müssen, weil sie nämlich noch gesund sind, weil sie nicht im Gefängnis sind und weil sie nicht randständig sind. Wie wäre denn deine Vision, wie das auch anders sein könnte? Also, weil wenn ich dich richtig verstehe und so wie ich dich jetzt seit einigen Jahren kenne, würdest du ja sagen, Kirche hat durchaus mehr zu bieten.
Ja,
noch.
Ja, das war auch jetzt wirklich dieses Bild, wenn man es nur noch auf Hilfestellung und soziales Engagement reduzieren würde, dann wäre das auch nicht ein Ort, wo ich jetzt sagen würde, ja, da gehöre ich hin, da möchte ich gerne viel Zeit dafür investieren.
Aber du willst wahrscheinlich diese Dienste nicht abschaffen.
Nein, natürlich
nur
nicht.
Damit,
ich finde die super.
Aber es ist nicht alles.
Ich finde es nur falsch, immer zu sagen, wir unterscheiden zwischen dem, was wir kultisch tun.
Ja, also
das
damit
soll die Allgemeinheit
ist
auf keinen Fall
gemeint
behelligen.
Und Taufe
genau.
Und so, ja.
Und auf der anderen Seite machen wir so viele gute Sachen, ja. Das müsst ihr doch toll finden. Und,
ja.
Und daran glaube ich halt nicht.
Und woran glaubst du?
Ich bin da wegen dem Kultischen. Das interessiert mich an Kirche. Und,
aber da ist nun mal, wenn sie dafür dann Steuergelder bekommt, tatsächlich, es sind immer weniger Leute daran interessiert.
Aber ich glaube auch nicht, dass sie dafür viel Steuergelder braucht. Ich mache ein konkretes Beispiel von einer kultischen Veranstaltung, die ich heiß liebe und die kein Vermögen kostet, das weiß ich, weil ich da im Verein mitarbeite. Die offene Kirche in Bern hat angefangen mit der Aktion beim Namen nennen. Und da lesen die einfach die Namen derer vor, die im Mittelmeer auf der Flucht ertrunken sind. Das ist keine politische Kundgebung. Es hat nicht die Message, wir müssen irgendwie die Grenzen öffnen, nicht so in die Richtung, sondern diese Namen werden verlesen, damit klar wird, das sind Menschen, das sind nicht einfach irgendwelche Probleme, die wir uns vom Hals halten müssen.
Und Menschen, die gegebenenfalls, wenn ihre Leichen nicht auftauchen, auch nie bestattet werden.
Die nie bestattet werden, nicht erinnert werden, die vergessen werden. Und jetzt werden diese ganzen Namen vorgelesen und auf Zettel geschrieben. Und diese Zettel werden dann an riesige Rahmen um die Kirche herumgehängt. Und wenn man dann am Bahnhof in Bern aussteigt, dann sieht man einfach eine weiße Kirche mit lauter Namenszetteln von Menschen, die den Weg zu uns nicht geschafft haben, die dabei umgekommen sind. Und diese Stimme zu hören, die die Namen vorliest, diese Menschen zu sehen, die diese Namen aufschreiben, zu sehen, was draußen vor der Kirche passiert, wenn sie aufblicken und diese Zettel sehen, ist eine symbolische Macht, die ich selbst zutiefst als kultisch verstehe und nicht einfach als politisch oder jetzt irgendwie wieder zweckrational irgendwo einsortieren möchte. Aber es ist für mich etwas, wo ich sage, diese symbolische Macht und Sprache hat die Kunst noch. Aber sonst muss ich dafür in die Religion und ich finde in der reformierten Tradition immer wieder viele Versatzstücke, die damit gut umgehen. Also das wäre etwas, was für mich ein hoher Wert ist.
Wäre das für dich auch so ein Anschluss an etwas, was mich im Augenblick sehr beschäftigt, vor allen Dingen, nachdem ich nochmal so gehört habe, die Worte jetzt des jetzigen Papstes angesichts der zunehmenden Eskalation an verschiedenen Orten der Welt oder Gefahr von drastischen Eskalationen, wo er eben nochmal so zum Frieden und zur gegenseitigen Aufeinanderzugehen und so aufgerufen hat und ja, dann bei mir so ein bisschen fast ein schales Gefühl bleibt. Also es ist natürlich richtig, was er sagt und sehr wünschenswert. Und gleichzeitig hat man den Eindruck, also das, was im Augenblick in Gaza, in Palästina, in Israel passiert, da ist es relativ müßig, ob der Papst oder irgendwelche evangelischen Kirchenmänner und Frauen solche wunderbaren, schönen Worte oder ermahnenden Worte finden.
Bitte jetzt noch ein bisschen zu, oder? In der Ukraine, wo er was sagen könnte, was wirklich Potenzial hätte, bekennt er ja dann keine Farbe.
Ja, gut, das wäre nochmal ein eigenes Thema. Dafür wäre es am besten, wir hätten einen katholischen Theologen noch hier oder einen katholischen Kirchenmann oder Frau. Und es geht mir jetzt auch gar nicht darum, mich auf die katholische Kirche da zu fokussieren, weil ich glaube, genauso Worte sind von diversen reformierten, lutherischen und so weiter Leuten zu hören. Würdest du denn sagen, dass die reformierte Kirche irgendwo noch Einflussmöglichkeiten hat des Umgangs, der jenseits von Fürbittengebet am Sonntag oder am
also wenn es irgendeine friedensstiftende Wirkung oder sowas? Oder?
Also irgendeinen Einfluss, weil also, es macht ja viele Leute fassungslos, es macht Angst, es ist bedrohlich. Und irgendwie wäre so ein Traum, Kirche könnte in irgendeiner Form da aktiv werden.
Ich glaube, das ist mindestens auf der Ebene und in diesen Aktionen, die du jetzt geschildert hast, die es ja bei den Evangelischen genauso gibt. Also das wollte ich jetzt gar nicht gegen die Katholiken irgendwie schießen. Auf der Ebene gibt es gar nichts zu gewinnen. Das ist so erwartbar und unwichtig, was da gesagt wird, dass man es eigentlich fast schon höflich finden muss, wenn das öffentlich noch irgendwie aufgenommen wird, oder?
Andererseits ist vielleicht wichtig, dass man was sagt, weil wenn man nichts sagt, wie jetzt zum Beispiel manche im Hinblick auf die Ukraine, dann wird es eben auch gehört. Also, dass es gesagt wird, kann ja wichtig sein. Ja. Die Frage ist, ob es irgendwas bewirkt im Hinblick auf das, was passiert.
Ja, aber das ist doch das Problem, wenn Kirche quasi zum tagespolitischen Kommentator wird. Dann wird man sich immer fragen, wenn sie schweigt, warum schweigt sie jetzt?
Ja.
Und wenn sie was sagt, wird man sagen, ja, war ja klar, dass die wieder das sagen, was sie jetzt gesagt haben. Also deswegen, ich bin nicht dagegen, dass die das machen. Ich glaube nur nicht, dass das irgendwem hilft.
Ja, das glaube ich eben auch nicht.
Und das, was doch aber eigentlich, also ich spreche jetzt wirklich als christlicher Theologe und als Christ und nicht…
In der Form habe ich dich auch gefragt.
Das, was doch eigentlich die Botschaft ist, ist… gibt es ein Leben, eine Alternative zu dem, was da aufgeführt wird, das derart ist, dass ihr das nicht kommentieren müsst, quasi was da ist und euch solidarisieren oder abgrenzen müsst davon, sondern dass das in eurem Leben sichtbar wird. Also ich mach mal ein Beispiel. Wie gehen wir um mit Angst, die uns beschäftigt? Ich spreche jetzt nicht von Ukrainerinnen und Ukrainern, die ganz andere Art von Angst
und die Bomben
haben,
hören,
sondern wie gehen wir damit um, dass wir denken, oh, vielleicht haben wir kein Heizöl mehr im Winter. Wie gehen wir damit um, dass wir denken, oh, es könnte einen dritten Weltkrieg geben, etc. Und da glaube ich, ist aber das Christentum schon eine Möglichkeit, ganz in dieser Welt zu stehen und darin dann auch eine politische Bürgerin zu sein. Weil man weiß, dass man letztlich nicht in dieser Welt aufgeht. Also das ist ein Bewusstsein, das trage ich in mir. Das hier ist mir wichtig und ich habe da Familie und ich habe Kinder, die ich liebe und ich engagiere mich dafür. Aber das ist nicht das, wo ich herkomme oder wo ich hingehe. Ich bin
schon
aufgehoben an einem anderen Ort, oder?
Dass jetzt gerade die Kirchenglocken passend anfangen.
es war wohl zu viel Predigt, gell?
Wenn du das sagst, dann ist das, glaube ich, vielen Menschen, die selber sich als gläubige Christen erleben, nachvollziehbar. Kannst du versuchen, das nochmal zu sagen oder macht das gar keinen Sinn, das nochmal zu sagen für Menschen, die jetzt diese Art von Glauben oder Frömmigkeit nicht teilen?
Ich glaube, das verstehen ganz viele Menschen sehr gut. Also sobald man in seinem Leben etwas wirklich gespürt hat, ich glaube, das ist wichtig, nicht etwas gedacht hat, sondern etwas gespürt hat, man sagt, das ist größer als ich und bedeutender als mein eigenes Leben, in dem ich das jetzt gerade erfahren habe, macht man eigentlich eine Erfahrung, wo man sagt, okay, ich gehe nicht in dem auf, was hier der Fall ist.
Ja.
Und die Frage ist, was macht man jetzt damit? Man kann nihilistisch werden und sagen, naja, ist ja alles gar nicht wichtig hier. Oder man kann dieses ganz seltsame, gibt es ja auch im Christentum Bild haben, wo man sagt, das ist alles nur ein Theater hier. Es geht eigentlich um somewhere else im Himmel und das wird der liebe Gott dann schon richten. Oder man kann sagen, nein, gerade wenn ich spüre, dass ich an einem anderen Ort aufgehoben bin, dann habe ich hier maximale Freiheit, mich wirklich für das einzusetzen, was mir wichtig ist. Aber das ist ein Riesenunterschied zu dem, dass man denkt, dass das Christentum oder die Theologie oder der Glaube jetzt bewerten muss, was im Moment los ist. Also drum glaube ich, für die Haltung kann Spiritualität und Glaube einen ungeheuren Impact haben. Aber wenn es darum geht, zu kommentieren, was in der Welt geschieht, wirkt einfach wahnsinnig naiv und weltfremd oft.
Ja, also wir müssen hier irgendwie aufhören. Aber eigentlich schreit es förmlich nach einer Fortsetzung, weil es ist ja schon die Frage, wo ist die Grenze? Also was müsste in unserer Gesellschaft passieren, damit du doch sagen würdest, jetzt ist mal Schluss. Also jetzt muss man als Kirchenmensch ganz klar sagen, das geht zu weit.
Und da würde ich halt sagen, naja, als Protestant, ich spreche als christlicher Protestant, würde ich immer sagen, das ist genau die Grenze, wo ich das als Bürger tun würde. Also wenn du mich fragst, wo ist die Grenze, dann habe ich lauter Vorstellungen, die politisch sind, die ethisch sind, die sich an
Werten
orientieren.
Aber als Christenmensch hast du ja auch ethische Werte, die du vertrittst. Also
das wäre eine sehr spannende Frage, ob das wirklich so ist. Ich bin da sehr unsicher, ob das wirklich christliche Werte sind oder ob es Werte sind, für die ich mich, andere machen das ganz anders, aus christlichen Motiven, mit christlichen Bildern und Symbolen heraus motiviere.
Gut, wir lassen das so stehen. Wir haben Teil 2.
Gut,
abgemacht?
Gerne. Ja, gerne.
Sehr gut. Ja, vielen Dank. Also vielen Dank dir, Stefan. Und das war ein Podcast der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Eben heute mit Stefan Jütte. Ich bin zurzeit die Dekanin und freue mich, wenn Sie uns abonnieren, ähnlich wie viele Podcasts vom RefLab, die auch ohne Stefan Jütte sehr lebendig weiterleben. Und wenn Sie in 2 Wochen wieder mit dabei sind, Sie können uns auch sehr gern auf Instagram folgen, Erleuchtung_garantiert. Damit ein Dank an Charlotte Decker und wie immer an die Podcast-Schmiede und an Andi Gredig, der hier neben mir sitzt.